Wenn ein Mensch trotz deutlicher Warnsignale seinen Weg einfach fortsetzt, endet das oft in einer Sackgasse, so war es bei Ahasja, dem König über Israel. Gleichzeitig öffnet Gott mitten in Gerichtsgeschichte einen Weg in eine neue Zeit durch die Entrückung Elias und den Dienst Elisas. Diese beiden Linien, hartnäckige Abkehr von Gott und die leise Vorbereitung auf ein Zeitalter der Gnade, laufen in den Schilderungen in 1. und 2. Könige eindrücklich zusammen. Ahasja, Warnungen überhören und den lebendigen Gott ersetzen. Ahasja besteigt den Thron, aber nicht einen neuen Weg. Über ihn heißt es nüchtern, Ahasja, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria, und er regierte 2 Jahre über Israel. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn und ging auf dem Weg seines Vaters und auf dem Weg seiner Mutter und auf dem Weg Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. In dieser knappen Notiz verdichtet sich eine ganze geistliche Tragik. Ahasja kennt die Geschichte seines Hauses, er hat das blutige Ende Ahabs nicht nur gehört, sondern im eigenen Haus miterlebt. Das Gericht Gottes ist ihm nicht fremd, es steht in seiner Familienchronik. Und doch wird kein Innehalten sichtbar, kein Fragen nach dem, was Gott ihm damit sagen will. Er setzt fort, was vor ihm war, als wäre Gottes Reden eine Randnotiz, die sich zwar nicht leugnen lässt, aber auch nicht entscheidend sein muss. Ahasja tat, was in den Augen Jehovas böse war, er wandelte auf dem Weg seines Vaters und seiner Mutter und auf dem Weg Jerobeams, der Israel zur Sünde verführt hatte. Ahasja diente dem Baal und betete ihn an und reizte Jehova, den Gott Israels, zum Zorn, ganz so, wie es sein Vater getan hatte. Er sah das tragische Ende seines Vaters Ahab, nahm es jedoch nicht als Warnung an. Diese innere Abstumpfung wird besonders deutlich, als Ahasja durch den Sturz vom Obergemach schwer erkrankt. Die Stunde der Ohnmacht ist im Leben eines Menschen oft der Moment der Klärung, wem traue ich wirklich? Wohin richte ich mein letztes Vertrauen? Von Ahasja lesen wir, und Ahasja fiel in seinem Obergemach in Samaria durch das Gitter und wurde krank. Und er sandte Boten und sagte zu ihnen, geht hin, befragt Baal-Zebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Es ist nicht bloß ein religiöser Fehltritt, es ist die bewusste Entscheidung, den lebendigen Gott Israels zu umgehen und sich an eine fremde, dämonische Macht zu wenden. Die Frage, die Gott ihm durch Elia stellen lässt, entlarvt den Kern des Problems, gibt es denn keinen Gott in Israel, dass ihr hingeht, um Baal-Zebub, den Gott von Ekron, zu befragen? Wo Menschen in entscheidenden Lebensfragen an Götzen, Systeme oder Menschenherzen hängen, wird Gott nicht einfach nur übersehen, er wird ersetzt. Dass daraufhin Feuer vom Himmel fällt, wirkt auf den ersten Blick hart und fremd. 2-mal ruft Elia das Gericht über die Hauptleute aus, die mit einer Mischung aus militärischem Ton und religiöser Floskel zu ihm kommen, Mann Gottes, der König sagt, komm herab. Sie sprechen den Propheten zwar ehrfürchtig an, aber im selben Atemzug binden sie ihn an das Wort eines Königs, der sich gerade eben gegen Gott gestellt hat. Der Titel Mann Gottes wird zur Hülle, der innere Inhalt ist der Wille Ahasjas. Darauf antwortet Elia, wenn ich ein Mann Gottes bin, so fahre Feuer vom Himmel herab und fresse dich und deine 50. Das Feuer bestätigt, dass Elia wirklich Gottes Repräsentant ist und dass Gott es ernst nimmt, wenn seine Offenbarung zwar im Mund geführt, aber im Herzen missachtet wird. Im Licht des Neuen Testaments wird sichtbar, wie gefährlich es ist, das Gericht Gottes isoliert zu betrachten, als die Jünger in einer samaritischen Stadt ebenfalls Feuer rufen wollen, weist sie Jesus zurecht. Das Feuer in den Tagen Elias zeigt die Heiligkeit Gottes, das Verbot für die Jünger zeigt, wie derselbe Gott in Christus einen Weg eröffnet hat, auf dem seine Geduld und sein Erbarmen groß werden sollen. Mit dem dritten Hauptmann verändert sich der Ton. Er wiederholt nicht mechanisch die Botschaft des Königs, sondern tritt selbst in die Szene ein. Von ihm heißt es, und der dritte Oberste über 50 ging hinauf und kam und beugte seine Knie vor Elia, flehte ihn an und redete zu ihm, Mann Gottes. Lass doch mein Leben und das Leben deiner Knechte, dieser 50, teuer sein in deinen Augen. Hier steht nicht mehr der Befehl im Vordergrund, sondern das eigene Leben, nicht die Stimme Ahasjas, sondern die Bitte eines Menschen, der weiß, dass er vor dem heiligen Gott nicht selbstverständlich bestehen kann. Die Ehrfurcht vor Gott verbindet sich mit Demut und auf diesem Boden wird ein neuer Weg sichtbar. Der Engel des Herrn sagt zu Elia, geh mit ihm hinab, fürchte dich nicht vor ihm. Dieselbe Gegenwart Gottes, die zuvor im Feuer sichtbar wurde, wirkt nun als Bewahrung. Der Unterschied liegt nicht im Charakter Gottes, sondern in der inneren Haltung des Menschen, der ihm begegnet. Ahasja, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria, im 17. Jahr Josaphats, des Königs von Juda, und er regierte 2 Jahre über Israel. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn und ging auf dem Weg seines Vaters und auf dem Weg seiner Mutter und auf dem Weg Jerobims, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Und Ahasja fiel in seinem Obergemach in Samaria durch das Gitter und wurde krank. Und er sandte Boten und sagte zu ihnen, geht hin, befragt Baal-Zebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Diese Geschichte lädt dazu ein, das eigene Vertrauen nicht in den lauten Stimmen unserer Zeit zu verankern, sondern im stillen, aber verlässlichen Wort Gottes, das im Gericht genauso zuverlässig ist wie in der Rettung. Gerade weil Gottes Urteil feststeht, ist seine Gnade keine vage Hoffnung, sondern eine tragende Wirklichkeit für alle, die sich ihm mit ehrfürchtigem Herzen anvertrauen. Von Gilgal bis Jordan, wie Gott in ein neues Zeitalter führt. Als Elia weiß, dass seine Zeit auf der Erde zu Ende geht, wird sein Weg nicht zufällig, sondern zielgerichtet. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. Gilgal ist nicht nur ein Ort auf der Landkarte, sondern ein geistliches Zeichen. Dort hatte Israel, kurz nach dem Durchzug durch den Jordan, die Beschneidung nachgeholt, die in der Wüste unterblieben war. In Josua 5 heißt es, und der Herr sprach zu Josua, heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Gilgal, Wälzung, markiert den Punkt, an dem Gott das alte Zeichen der Zugehörigkeit erneuert und das Volk neu für das gute Land zurechtbringt. Geistlich gesprochen, Gilgal steht für Gottes Eingreifen an unserem alten Menschen, für sein Nein zu einem Leben, das von der Prägung Ägyptens, also der alten Welt, bestimmt bleibt. Elia und Elisa sind beide Gestalten von großer geistlicher Bedeutung. Elia ist ein Vorbild für das Zeitalter des Alten Testaments, Elisa ein Vorbild für das Zeitalter des Neuen Testaments. Der Wechsel des Zeitalters vollzog sich durch das Durchgehen von 4 Orten, Gilgal, Bethel, Jericho und den Jordan. Dass Elia von Gilgal aufbricht, macht deutlich, wer in ein neues Zeitalter hineingeführt wird, lässt sich zuerst von Gott an der Wurzel seines Wesens berühren. Es geht nicht um äußere Aktivität, sondern um eine innere, oft schmerzhafte Trennung. Der Schritt von Gilgal nach Bethel setzt genau hier an. Bethel ist der Ort, wo Jakob in der Nacht seiner Flucht eine Leiter bis in den Himmel sieht und den Stein, auf dem er die Nacht verbringt, mit Öl gießt. Dort spricht Gott über seiner unruhigen, berechnenden Seele Verheißungen aus. Später wird Bethel zu einem der Orte, an denen Abraham einen Altar baut und den Namen des Herrn anruft. Bethel steht für die Entdeckung, dass Gott eine Wohnung auf Erden haben will und dass das Leben eines Menschen zu einem Ort werden kann, an dem diese Gegenwart geehrt wird. Auf dem Weg vom alten Ich zum Haus Gottes lernt der Mensch, sich nicht mehr als Mittelpunkt seiner Geschichte zu erzählen, sondern in den größeren Horizont von Gottes Gegenwart hineinzufinden. Von Bethel geht es weiter nach Jericho. Jericho ist die erste befestigte Stadt im guten Land, die vor Israel liegt. Ihre Mauern fallen, nicht durch menschliche Kriegskunst, sondern durch das Gehorchen eines vermeintlich törichten Befehls Gottes, 7 Tage lang schweigend um die Stadt zu ziehen und am Ende zu blasen. Damit markiert Jericho den Punkt, an dem Gottes Volk lernt, dass der eigentliche Feind nicht Fleisch und Blut ist, sondern die Mächte, die sich gegen Gottes Herrschaft aufrichten. Jericho steht bildhaft für den Kopf des Feindes, der fallen muss, wenn das Erbe wirklich in Besitz genommen werden soll. Auf Elias Weg bedeutet Jericho, der Übergang in ein neues Zeitalter ist nicht romantisch, sondern mit Auseinandersetzung verbunden. Gottes Herrschaft breitet sich aus, indem die scheinbar unerschütterlichen Mauern der Finsternis durch Gottes eigenes Eingreifen zusammenstürzen. Doch selbst Jericho ist nicht das Ziel. Und Elia sagte zu ihm, bleib doch hier. Denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen sie beide miteinander. Der Jordan ist in der Bibel immer wieder der Fluss des Übergangs. Israel geht durch ihn ins gute Land, später stellt sich Johannes der Täufer in seine Wasser und ruft zur Umkehr, und Jesus selbst lässt sich dort taufen. Der Jordan bedeutet Tod, aber nicht als Ende, sondern als Durchgang, als von Gott bestimmtes Ende des Alten. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser. Und es teilte sich hierhin und dorthin, und die beiden gingen hinüber auf dem Trocknen. Die Kraft, die hier sichtbar wird, ist nicht heroische Selbstüberwindung, sondern der Geist Gottes, der den Weg durch den Tod öffnet. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Und man gab diesem Ort den Namen Gilgal bis auf diesen Tag. Die vier Orte auf Elias letzter Wegstrecke spiegeln in verdichteter Form wider, wie Gott Menschen formt, durch innere Beschneidung, durch das Lernen seiner Gegenwart, durch geistliche Auseinandersetzungen und durch den Gang durch den Jordan der eigenen Begrenztheit. In dieser Perspektive erhalten auch die schwer verständlichen Abschnitte unseres Weges einen Sinnhorizont, sie werden zu Stationen auf dem Weg in ein tieferes Erleben von Christus als dem guten Land, das uns trägt und nährt. Elia entrückt, Elisa ausgerüstet, Leben im Geist der Gnade. Mit dem Übergang am Jordan öffnet sich eine neue Szene. Nachdem das Wasser gewichen ist und beide auf trockenem Boden stehen, wendet sich Elia an Elisa, und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu Elisa: Bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elisa sagte: Dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist werde. Elisa verlangt nicht nach Ansehen, nach Einfluss oder nach einer abgesicherten Stellung, sondern nach dem inneren Kern von Elias Dienst, dem Geist, der ihn getragen hat. Der zweifache Anteil erinnert an das Erbrech des Erstgeborenen. Elisa will nicht mehr Geist als Elia besitzen, sondern in der vollen Verantwortung in den Dienst hineintreten, den Gott durch Elia begonnen hat. Elia bezeichnet diese Bitte als schweres, nicht, weil Gott geizig wäre, sondern weil der Dienst in der Kraft des Geistes immer ein Weg über den Jordan, ein Weg des Sterbens gegenüber sich selbst ist. Elisa empfing gewiss den Geist Elias. Doch wie wir sehen werden, wirkte der Geist, der zur Zeit Elias große Wunder tat, etwa den Himmel zu verschließen, den Himmel zu öffnen und Feuer vom Himmel herabzurufen, durch Elisa auf eine andere Weise. Elisa verhielt sich dem Herrn Jesus in den Evangelien sehr ähnlich, indem er viele gnädige und liebliche Dinge tat. Die Antwort Gottes lässt nicht lange auf sich warten. Und es geschah, während sie gingen und redeten, siehe da, ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Die Entrückung Elias ist ein kraftvolles Zeichen, Gott beendet das Zeitalter eines Propheten nicht im Staub eines Grabes, sondern in der Herrlichkeit seiner Gegenwart. Doch der Himmel verschließt sich nicht hinter Elia, als wäre nun alles vorbei. Als Elisa ihn nicht mehr sieht, hob er den Mantel des Elia auf, der diesem entfallen war, kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Der Mantel, der zuvor den Fluss teilte, ist nun das sichtbare Zeichen, dass der Geist, der Elia trug, nicht mit ihm verschwunden ist, sondern auf Elisa übergeht. Als Elisa mit dem Mantel das Wasser schlägt und ruft, wo ist der Herr, der Gott des Elia, entscheidet sich, ob dieser Übergang nur äußerlich ist oder geistliche Wirklichkeit. Das Wasser teilt sich, und die Söhne der Propheten erkennen, der Geist des Elia ruht auf Elisa. Doch bald zeigt sich, dass derselbe Geist nun in anderer Weise wirkt. Elia war der Prophet des Feuers, der den Himmel schließen und öffnen ließ und entschieden gegen Götzendienst auftrat. Bei Elisa treten andere Züge hervor, Heilung des Wassers von Jericho, Rettung eines verwitweten Hauses, Brot für Hungrige, Wiederbelebung eines Kindes. In seinem Wirken spiegelt sich etwas von der Zartheit und Barmherzigkeit wider, die im Dienst Jesu im Neuen Testament groß wird. Es ist derselbe Geist Gottes, der richten und vernichten kann, der aber dort, wo der Weg geöffnet ist, viele gnädige und liebliche Dinge wirkt. In dieser Spannung liegt eine wichtige Einsicht für das Verständnis der Heilsgeschichte. Die Entrückung Elias markiert das Ende einer Phase, aber nicht das Ende seines Zeugnisses. Die Schrift verbindet seine Gestalt mit der Erwartung des Tages des Herrn, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Jesus deutet diese Verheißung auf Johannes den Täufer, der im Geist und in der Kraft des Elia kommt und doch zugleich darauf hinweist, dass Gott mit Elia selbst noch Pläne hat. So wird Ilja zu einer Gestalt, an der sichtbar wird, wie Gott Zeitalter eröffnet und schließt, ohne seine Treue und seine Person zu verändern. Der Geist bleibt derselbe, doch die Weise seines Wirkens passt sich dem an, was Gott in einer bestimmten Zeit vollenden will. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Ilja zu Elisa, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elisa sagte, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist werde. Und es geschah, während sie gingen und redeten, siehe da, ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Und Ilja fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Die Entrückung Ilias und der doppelte Anteil des Geistes bei Elisa machen deutlich, dass Gottes Wirken nicht an einzelne Personen oder Epochen gebunden ist. Der Geist, der einst im Feuer des Gerichts sichtbar war, wirkt heute vor allem in der sanften Stärke der Gnade. Daraus wächst eine stille Zuversicht, über den Grenzen der eigenen Möglichkeiten und über den Brüchen unserer Zeit hinweg bleibt derselbe Geist am Werk, der Menschen befähigt, Christus in Klarheit und Barmherzigkeit wiederzuspiegeln. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.